Ich lese aus 2. Mose 16, 1 bis 4 und dann von 13 bis 16. Alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehörten, zogen von Elim aus weiter. Sie erreichten die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Bald fingen die Leute wieder an, sich über Mose und Aaron zu beschweren. Sie stöhnten: Ach, hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort hatten wir wenigstens Fleisch zu essen und genug Brot, um satt zu werden. Ihr habt uns doch nur in diese Wüste gebracht, damit wir alle verhungern. Da sprach der Herr zu Mose: Du wirst sehen, ich lasse Brot vom Himmel für euch regnen. Die Israeliten sollen morgens losgehen und so viel einsammeln, wie sie für den Tag brauchen, mehr nicht. Denn ich will sie auf die Probe stellen und herausfinden, ob sie mir gehorchen. Am selben Abend zogen Schwärme von Wachteln heran und ließen sich überall im Lager nieder. Und am nächsten Morgen lag Tau rings um das Lager. Als er verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie reif. Die Israeliten entdeckten sie und fragten sich: Was ist das bloß? Nie zuvor hatten sie so etwas gesehen. Mose erklärte ihnen: Dies ist das Brot, das euch der Herr zu essen gibt. Der Herr hat angeordnet: Jeder von euch soll so viel sammeln, wie er für seine Familie braucht.
Die heutige Predigt hat die Überschrift Trugschlüssige Rückwärtsorientierung. Und ihr merkt schon, was damit gemeint ist. Trugschlüssige Rückwärtsorientierung. Diese Szene, die wir gerade im Text gelesen haben, 2. Mose 16, ist eine von mindestens 4 ähnlichen Situationen, wo das Volk, das auf dem Weg in die Freiheit, in die neue Zeit unterwegs ist, sich plötzlich zurückbesinnt auf eine ganz bestimmte mürrische Weise und damit die Entwicklung nach vorne ausbremst bzw. stagniert oder einfach einiges durcheinander bringt. Die Situation ist ungefähr 3500 Jahre alt. Wenn wir uns in unserem Land und in unserer Welt umschauen, ist es auch ähnlich heute. Nicht ganz identisch eins zu eins, aber ziemlich ähnlich. Da sind einige Parallelen zu erkennen. Auch bei uns sind jetzt viele Stimmen rückwärts gewandt und betonen: Damals, so war es gut. Und so muss man auch heute machen. Das, was damals einfach bestimmten Menschen wichtig war, entweder als persönliche Erfahrung oder als Ideologie, wird automatisch als gut bezeichnet, sogar als besser von dem, was heute der Ist-Zustand ist. Und gleich versucht man das, zumindest mit Worten und Gedanken, auf heute zu übertragen. Das irritiert. Das irritiert gerade die Menschen, die mit gestern nichts zu tun haben, weil sie heute geboren sind, weil sie jung sind. Und das irritiert auch die, die gestern jung waren, aber heute erwachsen sind. Diejenigen, die betonen, gestern war alles besser, die waren entweder bestimmte Funktionäre in bestimmten Ämtern und haben bestimmte Sachen geübt, die ihnen Vorteil gebracht haben oder einen Namen gemacht haben. Oder sie waren noch ganz jung und deswegen haben sie sehr vieles, was Erwachsene gemacht haben und was sie persönlich erlebt haben, anders gesehen, mit rosa Brillen. Da gibt es so eine Stimmung im Sozialismus oder in auch Nationalsozialismus, wo eine Einheit da war. Alle gehörten zusammen, nicht dicht beieinander. Solche Erinnerungen bleiben bei Menschen irgendwie. Aber was im Großen los war, was wirtschaftlich nicht ging, was ethisch absolut schräg lief, das ist nicht dabei in Erinnerungsvermögen von diesen Menschen. Deswegen schon allein von dieser Tatsache ist es absolut daneben, die Vergangenheit eins zu eins auf heute zu übertragen und auf morgen. Im politischen, wirtschaftlichen Bereich, aber auch im persönlichen Bereich. Es geht nicht auf. Grundsätzlich gilt es, das Gute behalten von Vergangenheit, von heute, das Schlechte lassen. Menschen stehen immer vor diesen Herausforderungen. 3500 Jahre davor und noch davor und auch heute. Und wenn die Sachen unsicher sind, wenn die politische Lage nicht so sicher läuft, wenn die Wirtschaft hapert, wenn es privat nicht gut geht, ob gesundheitlich oder vielleicht im Blick auf berufliche Tätigkeit, Karriere oder Beziehungen oder einfach mal Lebenshoffnung und Sicherheit, dann bebt es hier in diesem Bereich. Das benennt das unser Herz, unser Inneres ist unsicher. Und da kommen die Sehnsüchte automatisch hoch. Und man sehnt sich meistens zurück auf das, was einem vertraut ist. Auf das, was man schon für sich verbuchen kann, das war gut, das war sicher, das hat mich durchgetragen. Dadurch bin ich bis heute vielleicht durchgekommen. Man sehnt sich zurück. Oder es bebt und knallt im Herzen, im Inneren, weil man Protest hat gegen die da oder gegen die andere Meinung. Man will protestieren oder man will so viel protestieren, dass man die Macht ergreifen möchte. Diese zwei Faktoren, Sehnsucht und Macht, die bringen die Menschen in diese Unsicherheiten. Sicherlich sehr genährt durch Unzufriedenheit und durch starken Wunsch nach möglichst baldigen Lösung. Ich habe hier das ein bisschen kreativ dargestellt. Wir haben gestern einen Kreativtag gehabt. Mehrere Stunden waren hier Leute unterwegs und wir haben verschiedene Wasserangebote gehabt und sind kreativ gewesen. Ich dachte, ich mache heute mit Flipchart und male ein bisschen. Ich bin nicht so kreativ, aber ich habe versucht, das ein bisschen mal darzustellen. Ja, gestern war alles besser. Vielleicht in meinem privaten Leben, in meiner Familie, aber auch vielleicht in unserem Land oder auch in der Welt. Wie geht man damit um? Jeder von uns, hat Uwe schon angedeutet, jeder von uns hat solche Situationen gehabt oder auch hat zur Zeit, dass man verunsichert ist, dass man nicht weiß, wie es weitergehen soll. Man braucht unbedingt eine Lösung, aber die hat man nicht so schnell. Aber früher war es besser. Man weiß, wo man herkommt. Da hat es getragen. Und diese Spannung in uns, die bewegt uns sehr stark. Die kann uns ungeschlafene Nächte bereiten. Die kann uns einen puren Stress bereiten. Im Kopf dreht sich alles um diese Themen. Ob das Beziehung ist oder Beruf oder eben die politischen Fragen, wie welche Partei wähle ich, welche Partei gebe ich meine Stimme, die mir so wichtig ist, oder wie mache ich mit bestimmten Menschen mit? Sie reden bestimmte Sachen. Ich bin einer anderen Meinung, aber so ganz widersprechen kann ich nicht. Und ganz zustimmen möchte ich auch nicht. Man ist hin und her gerissen. Man weiß, nicht alles funktioniert, was die Leute so sagen und vor allem verlangen oder von Politikern erwarten. Aber es muss was gemacht werden. Und ganz alles offen lassen geht nicht. Also all diese Fragen in uns, die zerreißen uns, die bewegen uns, die bereiten viel Stress. Oft geht es auch auf den Magen, manchmal auch aufs Herz. Es ist eine schwere Zeit, in solchen Wüstensituationen zu geraten, wie das Volk Israel. Wenn es kein Brot gibt, wenn es keine Kleidung gibt, wenn es kein Haus gibt, dann wird das Volk murrisch. Auch ich als ein normaler Mensch werde in solchen Situationen unsicher. Wir brauchen Sicherheiten. Wir brauchen das, was wir fürs Leben brauchen, zumindest Minimum. Und deswegen sind solche Situationen, die Übergangssituationen, wo wir uns orientieren müssen, vom Alten ins Neue, immer mit Unsicherheiten verbunden. Ob privat oder als Gesamtgesellschaft. Es dreht sich vieles im Kopf. Wichtig ist in dieser Zeit wirklich, den kühlen Kopf zu behalten, wie es nur geht. Ob es um Auseinandersetzung mit deinem Partner geht, mit deinen Kindern oder du als Kind mit deinen Eltern oder im beruflichen Umfeld mit Kollegen, mit dem Chef oder auch mit der politischen Situation, mit den Aussagen und mit den Linien unserer Parteien. Was man für richtig, was man für unrichtig hält. All das muss man erstmal versuchen, mit kühlem Kopf zu bewegen. Und dann einfach wirklich schauen, wo kommen wir her? Und wirklich die Dinge nicht gegeneinander abwägen und zu sagen, das war besser, das war gut, sondern einfach schauen, was war wirklich irgendwie so, dass es sich gelohnt hat, das gelebt zu haben. Das hat uns weitergebracht oder mich persönlich weitergebracht. Das sind Punkte, die wirklich irgendwie zu Früchten in meinem oder in unserem Leben gereift sind. Einfach Dinge von der Vergangenheit einfließen lassen in mein Jetzt. Durch eine klare Analyse, durch Kopfarbeit, durch Auseinandersetzung mit dem, was sich wirklich lohnt und was eben nicht lohnt, aber den Anschein hat, dass es was bedeuten würde. Viele Dinge von Vergangenheit, die haben nur eine gewisse Rolle gespielt und haben sich sozusagen erschöpft. Die gehören der Vergangenheit an und die soll man auch dort auch lassen. In persönlicher Entwicklung, in unseren Beziehungen, in Gruppen, in der Gemeinde, aber auch sicherlich als Land, als Volk und als Weltgemeinschaft. Manche Dinge waren wichtig für bestimmte Zeiten, aber die gehören dahin und da muss man einfach sie lassen. Aber die anderen, die gehören zu gesunden Werten und die haben gut dazu beigetragen, dass wir etwas erreicht haben, dass wir durchgekommen sind und die musste man auf jeden Fall als positive Impulse mitnehmen und in die Gegenwart einarbeiten und sie einfach mal ein Stückchen hier im Kopf sozusagen einsortieren. Und nach vorne ist immer alles offen. Wir wissen wirklich nicht, wie es sein wird, ob persönlich, ob ich wirklich beruflich weiterkomme, oder ob das Gespräch, was ich mit dem Kind suche, wirklich ein gutes Ergebnis bringt. Oder ob ich wirklich diesem Partner noch einmal verzeihe und noch einmal ihm vertraue, dass ich mit ihm auch weitere Jahre leben kann. Ob das wirklich aufgehen wird. Ihr kennt diese Auseinandersetzungen aus dem Alltag. Genauso wie mit den Parteien. Nach vorne ist alles offen. Aber durch die Analyse, durch das Nachdenken, durch die Bewegungen der Gedanken, der Erfahrungen entwickelt sich irgendwo eine Klarheit, wo man sagt, da tendiert mein Herz oder da tendiert mein Kopf und dem folge ich. Und ich bringe Kopf und Herz zusammen und es kann eine sehr gute Lösung werden. Das Schöne dabei ist für uns Christen, dass unser Gott, den wir über uns wissen, wirklich ein Erlösergott ist. Für das Volk Israel ist dieser Jahwe-Gott, der Mose erschienen ist in der Wüste und schon davor den Patriarchen bis hin zu Abraham, er stellt sich immer als ein Gott, der ein Erlöser ist, der über die Zeiten und über die Situation hindurch die Menschen führt, unabhängig wie diese Zeiten und Situationen im Einzelnen aussehen. Egal von welchen Machtfaktoren sie dominiert werden, Gott ist immer in seinem Auftreten und in seiner Mitteilung an die einzelnen Personen ein Erlöser. Und so begegnet er auch diesem Volk Israel in der Wüste. An der Stelle, wo wir Christi gerade gehört haben, ist es schon zum dritten Mal, dass sie aufmurren gegen Aaron und Mose. Die protestieren gegen diese Freiheitsbewegung. Und die bringen Argumente, die einem, jedem normal denkenden Menschen sagen, hey, wie absurd denkt ihr denn? Ihr wart doch in der Gefangenschaft. Jahrhundertelang wurdet ihr generationenlang versklavt und ausgebeutet und ausgenutzt. Wieso sehnt ihr euch da zurück? Das ist doch jeder Aufbruch nach vorne, auch in die Wüste, wahrscheinlich besser als das, was ihr da gelebt habt. Nein, aber Brot und Fleisch, Kleidung und Haus ist ausschlaggebend für diese Argumentation. Alles andere ist nur Hoffnung. Und Hoffnung ist immer offen. Und dieser Gott, er hört nicht auf, sie nach vorne zu argumentieren. Gott gibt nicht auf. Er könnte auch jetzt parieren und sagen, so okay, ich habe es versucht, ich habe euch so eine tolle Zukunft vorgemalt, eigenes Land, Fruchtbarkeit ohne Ende. Aber wenn ihr nicht wollt, zum dritten Mal scheitert ihr, kehre ich um und gehe mit euch zurück nach Ägypten. Oder ich überlasse euch einfach selbst. Hätte er machen können eigentlich, oder? Aber er macht es nicht. Er pariert nicht. Er tritt nicht zurück. Er nimmt sich aus dem Ganzen nicht raus. Und man merkt, dass auch seine Argumente und seine Vollmacht wird nicht geringer, um die Erwartungen und die Bedürfnisse des Volkes zu bedienen, sozusagen. Er findet immer noch was Neues, womit er die Situation lösen kann und die Leute wieder nach vorne ziehen kann. Die Leiter sowieso. Die Leiter bleiben zum Glück bei Gott. Ab und zu knicken auch Mose und Aaron ein und werden später mit Zweifel zu tun haben. Aber sie bleiben im Großen und Ganzen auch dabei und treten auch nicht zurück, obwohl das Volk aufbegehrt. Die Vision, die Gott ihnen gemalt hat, vor Augen und ins Herz gegeben hat, ist in diesen zwei Personen und bei Gott selbst sehr, sehr groß wirksam. Und das ist das Gute dabei, dass Gott als Erlöser niemals sich zurückzieht und niemals aufgibt. In meinem privaten Leben und auch in der Entwicklung eines Volkes oder auch unserer Menschheit. Gott gibt uns nicht auf, obwohl wir so oft schon dafür genug getan haben, dass er zurücktritt. Dass er einfach aufgibt. Dass er uns sich selbst einfach überlässt. Nach dem Motto, macht, was ihr euch ausgesucht habt. Macht er das einfach nicht. Und er macht das niemals und bleibt in der Funktion des Erlösers. Für uns ist es ein Privileg, als Christ, als glaubender Mensch, diese Dimension in all diese Auseinandersetzungen im Kopf und Herz, bei all den Versuchen, das alles zusammenzubringen, Zukunft und Vergangenheit und Gegenwart und Gefühle und Ratio, Gott einfach nochmal durch Gebet, durch das Hören, einfach mit einzubeziehen. Und Gott kann wirklich gewaltige Dinge tun. Und das Schöne ist von unserer Geschichte, was Gott verspricht, das tut er auch. Da kommen auch die Wachteln und da kommt auch das Mana. Und dann sind sie versorgt, morgens und abends und können so viel sammeln, dass jede Familie ausreicht. Wie kommen wir damit weiter, wenn wir in unserem Inneren die Dinge ein Stückchen bewegt haben und zu Entschluss gekommen sind, wir trauen uns weiter Gott zu folgen, wir gehen weiter. Das machen sie. Es geht bei ihnen wirklich auf. Später begehren sie immer wieder neu auf, aber darum geht es jetzt in dem Text nichts. Darum geht es jetzt in meiner Predigt nicht weiter. Ich möchte gerne auf uns übertragen. Wenn wir in so einer pluralen Gesellschaft wie heute leben und wenn wir in solchen pluralen Beziehungen stehen, in unserem privaten Leben, Kinder sind erwachsen geworden oder mündiger geworden, dann muss man alles anders kommunizieren als früher, ne? Oder meine Eltern sind anders geworden, weil sie älter geworden sind. Sie sind nicht mehr so mündig, wie sie waren. Ich bin aber jetzt in einer Verantwortung. Es ändern so viele Dinge sich in unserem Leben. Oder ich war früher in der Gemeinde in einer Leitungsfunktion. Heute bin ich das nicht. Oder ich war eine Zeit lang in der Gemeinde nur ein Mitläufer und habe hier und da vielleicht mal situativ mitgemacht. Aber jetzt spüre ich, ich müsste mehr tun. Wisst ihr, Zeiten ändern sich und wir ändern uns. Und da muss man schon allein deswegen im Dialog bleiben. Und unsere politische, sag so, Landschaft ändert sich so stark. Keine Partei ist heute so, wie sie angefangen hat. Keine Partei handelt und regiert so, wie sie noch vor 20 Jahren das getan hat. Es hat sich so vieles geändert. Und wenn wir nicht in dieser Pluralität immer noch darauf Ausschau halten, dass wir beieinander bleiben, dass wir noch nach Einheit suchen, sind wir verloren. Denn das Plurale bewirkt noch mehr Plurales. Es treibt uns noch mehr auseinander. Die Logik der Zeit ist, dass wir uns umso mehr einander zuwenden, trotz verschiedenen Profile und Erwartungen und Aufgaben und Gedanken und Überzeugungen. Und suchen nach Möglichkeit, möglichst viel miteinander im Gespräch zu bleiben. Jeder mit jedem am besten. Ich finde Jesus so exemplarisch schön, wie er an der Stelle gehandelt hat. 12 verschiedene Männer, und da waren noch einige Frauen dabei, und neben dem engen Kreis gab es noch einen größeren Nachfolgekreis. Und hat immer wieder sie reden lassen. Sie durften auch Unfug reden. Wer von uns wird der Größte im Reich Gottes sein? Jesus lässt diesen Gedanken zu. Redet, was euer Herz denkt. Redet, was euer Trachten ist. Lasst euer Sinnen das anderen hören. Vertraut auch einander, dass es nicht gleich mit Füßen getreten wird und nicht gleich abgewischt wird, sondern einfach, es hat jeder Mensch ein Recht nach Äußerung, nach Meinungsfreiheit. Und das Absurde ist, dass in unserer heutigen sehr freien Gesellschaft, wo so viele Freiheiten erlangt worden sind und auch gelebt werden, es nicht mehr attraktiv und nicht mehr möglich ist, eine Meinung zu sagen, die ein bisschen so von Mainstream abweicht. Dass man, sobald man etwas gemeint hat, was einem nur Sorgen bereitet oder ein Gedanke, der durch den Kopf geht, weil er einfach mal rein rechnerisch einen sehr bewegt, wenn man den ausspricht, dass man gleich nach links oder nach rechts eingestuft wird. Das ist traurig. Das ist auch paradox, dass ein freies Land wie wir sind, das nicht mehr möglich macht, dass Menschen, die Zweifel haben, die Bedenken haben, dass unsere Finanzen nicht ausreichen, weil wir zu viele Flüchtlinge aufnehmen, einfach nicht mehr was dazu sagen dürfen. Dass sie diesen Gedanken, diese Angst nicht aussprechen dürfen. Rein rechnerisch, ökonomisch, da haben sie recht, das geht nicht auf. Wir können nicht immer nur ausgeben, 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 aber erst später vielleicht was zurückbekommen. Diese Menschen dürfen einfach nur mal das aussprechen. Sie wollen nicht vielleicht ihr Recht darauf behalten, aber die möchten gehört werden im gesamten Disput, dass sie Sorgen haben. Und die anderen wiederum sagen, wir können doch nicht lassen, dass alle im Mittelmeer, die zu uns auf die Flucht sich bewegen, dermaßen dem Zufall ausgeliefert sind, dass wir uns gar nicht mehr kümmern sollen, ob wir sie retten oder nicht, wenn sie mal untergehen. Die denken an Menschenleben. Die können sich nicht vorstellen, dass ein Menschenleben auf der Flucht von Sklaverei, von Bedrohung, von prekären Verhältnissen mit dem tiefen Wunsch nach Freiheit unterwegs eingeht. Das können sie mit ihrem Gewissen, mit ihrem idealen Gedanken vom Leben nicht vereinbaren. Aber wehe denen, wenn sie das in bestimmten Kreis aussprechen, in dem Kreis vielleicht. Das geht gar nicht. Freiheit als Staatsform, als Ideologie ist die schönste Ideologie und die schönste Staatsform. Aber die ist unglaublich schwer. Es ist leichter, im Diktat zu leben. Es ist leichter, in Ägypten bei den Töpfen zu sein und satt zu werden und harte Arbeit leisten, kein Recht zu haben auf Freiheit, auf Meinungsfreiheit, auf freie Bewegung, was auch immer, aber grundversorgt sein. Es ist leichter, sich anzupassen. Ich komme aus meiner Vergangenheit, aus so einem Verhältnis. Wir mussten uns immer anpassen und das ging. Und ganz unglücklich waren wir auch nicht. Die Menschen, die in Thüringen und Sachsen jetzt die rechte Parteien gewählt haben, die sind übrigens aufgewachsen, je nachdem wie alt sie sind, in zwei Diktaturen. Die Ältesten kennen zwei Diktaturen. Die sozialistische und die nationalsozialistische noch. Wo sie nicht leben durften, was sie wollten. Und dennoch, in dieser Freiheit, die wir heute haben, tendieren sie dazu, zu sagen, aber wir brauchen Lösungen von gestern. Und die Thematik ist ganz einfach. Es geht um die Berechnung von Staatsfinanzen. Wie viel geben wir aus für die, die einfach nur kommen und bekommen, ohne verdient zu haben? So ist die Argumentation. Wem gehören wir jetzt als Land, als Europa? Welche Großmacht? Russland, USA, China? Das ist schwierig. Ich will das weder werten, noch zu sagen, was richtig ist. Richtig wäre, wenn man einfach miteinander reden würde. Wenn man wirklich Freiheit, Freiheit lassen würde. In verschiedenen Gremien. Wir dürfen uns auch als Menschen, die in Freiheit aufgewachsen sind, inzwischen drei Generationen, auch zutrauen, dass wir eine andersartige Meinung aushalten können. Das ist übrigens eine Stärke einer Gemeinde. Wenn eine Gemeinde, christliche Gemeinde, eine Kultur entwickelt, dass sie sagt, jeder von uns darf seine Meinung äußern. Und wir verkraften das. Paulo sagt, praktiziert das alles, das Gute behaltet. Es ist ein Prozess, es ist eine Auseinandersetzung. Aber man muss aussprechen dürfen, damit das Gute sich herauskristallisiert. Damit wir einen Konsens finden, was wirklich Gutes ist. Aber da darf jeder aussprechen. Und der sich ausgesprochen hat, der fühlt sich auch wenigstens gehört. Er ist wenigstens das losgeworden, was ihm auf dem Herzen gelegen hat, ja oft gedrückt hat. Dann ist er leichter geworden. Da kann er auch leichter den anderen hören und sich auch mit seinen Argumenten befassen. Und dadurch entsteht sehr wahrscheinlich ein Gespräch, zumindest die Voraussetzung für ein Gespräch. Und wo Menschen miteinander reden, da ist viel geschehen. Da haben wir viel erreicht. Ich weiß, in einer säkularen Gesellschaft ist es schwierig. In einer Gemeinde Christi ist es viel mehr möglich. Aber so kommen wir voran, wenn wir miteinander beieinander bleiben und diese Freiheiten uns auch gewähren, diese Freiheiten auch mit Leben füllen, auch die Freiheit einander zuteilen. Da sind wir miteinander gut unterwegs. Es bildet sich was unter uns und wenn wir einen Konsens erreicht haben, eine Übereinstimmung, da sind wir auch handlungsfähig. Da kommen wir am besten voran, weil dadurch nehmen wir auch viel mehr Leute mit, als sie abhängen, weil wir ihnen gar keine Möglichkeit gegeben haben, zu reden, sich zu äußern, miteinander auch zu diskutieren, auch manchmal gesund sich zu reiben. Und Paulus sagt auch, die Wahrheit muss sich unter euch herauskristallisieren durch Gespräche, auch durch kontroverse Gespräche. Er sagt sogar, streitet, aber sündigt nicht. Streitet, aber sündigt nicht. Nehmt einander mit Gottes Gedanken wahr. Lasst ihn leben. Lasst ihn reden. Das ist nicht nur diese Sünde, die uns so stark voneinander trennt und jedes Gespräch und jede Beziehung am Ende kaputt macht. Weil wir von vornherein nur hören, um gleich zu antworten. Aber nicht hören, um zu hören und zu verstehen. Der Mensch darf reden. Und dann wären wir heute nicht an der Stelle, wie das in Thüringen und Sachsen ist, wenn wir das einfach auf der Bundesebene, in unserer großen Freiheit, als Geschenk Gottes, auch als soziale Errungenschaft, einfach ermöglichen würden und weiter einfach so das praktizieren würden. Und hier maximaler erreichen wir Konsens in den Ehen, in solchen Auseinandersetzungen, wo jeder sagen darf, was er wirklich meint. Wo jeder auch gehört wird, was er wirklich meint und verstanden wird. wo seine Meinung nicht klein geredet wird oder nicht klein gedacht wird, sondern erstmal wahrgenommen wird und berücksichtigt wird und vielleicht zum Teil wenigstens mit einbezogen wird. Wenn das im Beruf, in den Werken, in den Firmen, in den Schulen, in den Kirchen, in der Gesamtgesellschaft der Fall ist, dass man so miteinander umgeht und maximale Konsens erreicht, da haben wir durch diesen Austausch viel erreicht. Und dann entwickelt sich also auch das Schöne, was Gott eigentlich mit unserer Geschichte am Ende erreicht und immer wieder erreicht und bis heute noch nicht aufgehört hat zu erreichen. Dank Gott können wir immer noch leben und immer noch Entscheidungen treffen und immer noch beieinander bleiben und miteinander reden. Aber da ist immer so diese Geschichte, ne? Was wir als Konsens entwickelt haben, nehmen wir mit und arbeiten uns langsam nach vorne mit Hoffnung, dass sie aufgehen wird, diese Entscheidung, diese Bewegung nach vorne, mit Vertrauen, dass wir uns ein Stückchen verbunden haben, dass wir aufeinander uns verlassen können. Wir haben doch miteinander gesprochen. Wir haben doch miteinander die Dinge geklärt. Das sind alles sehr brüchige Sachen. Hoffnung und Vertrauen. Aber wenn wir sie nicht wirklich wagen, sie nicht richtig mit Leben in der Wirklichkeit stützen, da gibt es keine Bewegung. Da bleibt alles beim Alten. Und da kippen wir wirklich zurück dann auch. Und da wollen wir nicht hin. Und mit Wagnis wagen wir eben kleine Schritte. Es ist alles, wie hier diese Striche zeigen, eben nicht fest und brüchig. Und immer, naja, mit dem Gedanken, hoffentlich geht es gut, verbunden. Aber es lohnt sich. Mehr als einfach trügerisch nach hinten zu schauen und versuchen immer mit diesem Gewicht nach hinten zu denken und zu handeln. Das bringt uns nicht weiter, persönlich und gemeinsam. Ich möchte gerne das so einfach uns nur mitgeben, mit diesem wunderbaren Text, der nochmal aufzeigt, wer sind wir Menschen und wer sind unsere menschliche Situation, die immer wieder einfach zustande kommen. Und wie ist unser Gott? Und dieser Gott, er macht keine Stadtsysteme. Gott gestaltet nicht unsere Stadtformen, aber er gibt uns die Impulse, was gut ist. Er bewegt unsere Herzen und er schenkt uns immer wieder auch den Geist, der uns weiterbringt. Und das, was wir von Uwe in dem Wochenspruch gehört haben, dass Christus dem Tode die Macht genommen hat, passt auch hinzu. Gott hat alles überwunden, was uns am Ende kaputt machen würde. Und ich wünsche uns sehr, dass wir so miteinander in unserer persönlichen Selbstwertung, wir entwickeln uns immer weiter, auch in unseren engen Beziehungen zwischen Ehepartnern und Vater, Kind, Mutter, Kind, aber auch unter den Geschwistern, auch als Gemeindegeschwister in unserer Kirche und mit anderen Kirchen verbunden, aber auch als Menschen dieses Landes und dieser Welt. Einfach wirklich lernen, das, was sich längst schon gelohnt hat, von der biblischen Geschichte her, nicht aufgeben, immer weiter das Ganze gestalten und vertrauen, dass es weitergeht. Und dass wir auch die Möglichkeit haben und auch Mut, hier auch immer wieder darüber zu reden, zu erzählen. Gott hat unsere Form nicht übernommen, ob das Staatsform ist oder Eheform oder Vater-Kind-Form, aber er hat uns Impulse gegeben. Und er hat uns ins Herz etwas gegeben, was uns geweitet hat und zueinander gebracht hat. Und wir dadurch weitergekommen sind. Amen.